Und gestern kriegst du dann Durst, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 133. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
Und mein Name ist Katie.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und die Geschichte zu erzählen. Das Spannende an der Sache ist wie immer, dass der eine nicht weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Das heißt, wir starten immer mit einer Blindverkostung. Letzte Woche haben wir aber beide eine Blindverkostung gehabt. Das war nämlich eine Sonderfolge mit WinzerInnen.
Genau, eine WinzerInnenfolge haben wir im Programm gehabt und dafür haben wir sogar eine Grenze überquert. Wir waren in der slowenischen Steiermark.
So ist es.
Und haben Maria und Michael von Vino Groß besucht und mit ihnen so darüber gesprochen, wie es ist, ein Weingut in Slowenien zu gründen. Sie haben natürlich einen Vermint eingeschenkt, weil das ist schon so ein bisschen ihre Fokusrebsorte.
Ja, das war so ein bisschen klar. Hm. Also damit haben wir schon gerechnet. Sie haben, glaube ich, 60% Vermint mittlerweile. Genau. Ne? Also wirklich richtig Fokusrebsorte. Sveto haben wir im Glas gehabt. Sveto 2021. Der erste Sveto, den es gegeben hat. Also wirklich Vermint aus den besten Parzellen, die es gehabt haben des Jahrgangs.
Ich glaube wirklich Einzelparzelle. Ne? Einzelparzelle, Einzelfass, das Beste. So wirklich nur ein Fass,
ich glaube, es waren nur 800 stimmt, Flaschen oder so. Nein, es ist ganz wenig. Genau, 800 Flaschen gibt es irgend sowas, ja. Mhm. Mega, also wahnsinnig geil. Also,
wenn ihr es kriegt, dann nehmt es.
Sowas von filigran und fein. Also ich finde, die Weine sind ja immer schon sehr, sehr auf der eleganten Seite, auf der feinen Seite gewesen. Aber das ist echt nochmal so eine Liga drüber gefühlt.
Und trotzdem hat es im Abgang diesen Druck, diesen Zug, diesen Trinkfluss. Völlig. Das ist nicht nur filigran und fein, sondern das hat eine irrsinnig Tiefe. Und das, finde ich, ist immer so,
ist immer das
ist die Königsklasse.
Genau.
Das ist halt der.
Das Beste. Es ist leicht, es ist elegant und trotzdem hat es die totale Komplexität und die totale Tiefe und die komplette Power dazu im positiven Sinne. Ne? Das geht nicht nur über den Alkohol, sondern es geht auch wirklich über eine schöne, saubere, feine Dichte.
Und die Struktur. Mega. Ja. Herrlich.
Sehr gut. Jetzt haben wir was anderes im Glas. Genau. Es sprudelt hier so vor mir.
Es sprudelt hier vor dir.
Und ich muss sagen, beim Hergehen habe ich mir so gedacht, was wird es heute geben? Und ich habe gehofft, dass es Sprudel ist.
Sehr gut. Hast du gedacht, boah, ich muss aufmachen.
Ich habe mir irgendwie gedacht, wow, am meisten Zahn täten wir jetzt der Sprudel.
Und
sehr schön,
es ist Sprudel. Mir ist es ähnlich gegangen.
Top.
Dementsprechend haben wir Sprudel im Glas.
Wunderschönes Goldgelb, das hier so wunderschön sprudelt. Ach, das ist schön. Ach, wenn ich da reinrieche, habe ich einerseits so gleich mal was Frisches, was mir da entgegenkommt, gleich mal so ein bisschen eher in so ein bisschen Apfeligkeit, so ein bisschen Apfelschale auch dazu.
Genau, gelber Apfel, Apfelschale.
Mhm. Ja, genau, weil eher halt so mit so leichter Würze dazu, deswegen bin ich auch immer mehr beim gelben Apfel. Also es hat nicht komplett dieses ganz Grüne, sondern es hat schon eher so ein bisschen was Würziges, so was Leichtes, ja, in so Backgewürze, Nelkiges dazu irgendwie so.
Ja.
Dann hat es natürlich auch so ein bisschen was Briochiges dazu. Aber insgesamt bleibt es trotzdem auf der sehr frischen Seite, finde ich.
Genau.
Schön.
Mhm.
Ich nehme mal einen Schluck von dem Ding. Puh, das fährt durch. Bist du narrisch. Bleibt. Mhm. Schöne Salzzitrone da.
Mhm.
Also, das macht am Anfang zwar einen kurzen Schwenker, aber dann schiebt die Säure komplett an. Und während ich da jetzt dreht, fährt das immer noch. Also das schiebt wirklich noch mit komplettem Druck da weiter an.
Yep.
Immer noch. Das gibt es ja nicht. Also ganz, ganz fein.
Mhm.
Komplett frisch. Jetzt kommt hinten, finde ich, so leicht diese Würzigkeit durch.
Aber das dauert.
Das dauert voll lang, ja. Weil davor kommt es wirklich auf diesem Zitrus-Thema mit dieser Säure, mit dieser wirklich Salzigkeit, die da durchkommt.
100%.
Richtig schön. Und jetzt kommt schon langsam halt so wieder diese Apfelschale ein bisschen retour. Dann kommt diese ganze Würze dazu. Und das bleibt mir aber immer noch am Gaumen. Und gefühlt, den finde ich ganz spannend, dass das jetzt fast am Gaumen nochmal an Dichte fast irgendwie zunimmt. Weil das davor so ein Streu ist, wo du halt wirklich nur diese Citrus-Racy-Säure hast quasi.
Mhm.
Und jetzt da schon langsam geht das nochmal überall hin mit dieser Würze. Mhm. Sehr schön.
Genau, gerade so hinten dran, diese Würzigkeit, das geht fast so ein bisschen in was, einerseits so ein bisschen was Kräutriges rein und andererseits fast so ein bisschen was Nussiges, so ganz fein.
Ich finde auch jetzt in der Nase, einen Schluck genommen, jetzt beim zweiten Mal reinrichten. Das hat schon was leicht Oxidatives, Nussiges auch in der Nase.
Aber ganz fein.
Ja, ja,
also ich finde, du hast es eher am Gaumen ganz hinten.
Aber ich finde, jetzt gerade beim Einrichten kommt man das schon leicht durch. Das finde ich spannend. Weil es war jetzt beim ersten Mal Einrichten noch gar nicht da gewesen, weil da hast du halt zuerst einmal diese ganzen frischen Noten, die da dazukommen, hast leicht diese Würze. Da kommt dir das noch gar nicht in den Sinn. Jetzt über den Gaumen auch, wo du das dann einmal ein bisschen am Gaumen hinten gehabt hast, glaube ich, connectest du das halt leichter, kommst halt leichter auf das drauf nochmal.
Ja. Der Gaumen finde ich auch sehr spannend. Also das ist so ein klassischer Spannungsbogen.
Ja.
Du hast wirklich am Anfang diese schöne Perlage sehr, sehr fein, finde ich.
Extrem fein nämlich, weil das ist wirklich, das kitzelt nur so ein bisschen. Ne?
Genau, aber es ist nicht so, dass es fein. Also es ist nicht wenig, aber es ist ultra fein.
Nein, es ist ja sehr, sehr viel da sogar, weil es überall kitzelt.
Genau.
Aber halt ganz, ganz fein. Nichts, was du denkst, so, was du manches Mal hast, wenn das ein bisschen gröber ist, dass du halt am Anfang ein bisschen überfordert bist von der Perlage, die da halt wirklich einmal ein bisschen überall boxt quasi, wo du das Gefühl hast, so, oh, da muss ich langsam trinken, weil ich kann gar nicht so einen ganzen Schluck nehmen, weil sonst wird mir das in meinem Mund zu viel, mehr oder weniger. Da ist das halt wirklich so optimal gelöst. Ne? Ganz fein, ganz schön und dann schiebt die Säure durch.
Genau. Geil. Und du hast da wirklich, also du hast nicht nur einen schönen Strukturbogen, einen schönen Säurebogen, der da drüber liegt, sondern du hast da aromatisch einen schönen Bogen, finde ich. Also du hast wirklich von diesem leicht Apfeligen, das du am Gaumen hast, am Anfang, dann komplett in dieses Zitrus und dann am Schluss in dieses Salinige rein.
Würze,
genau. Und dieses ganz, meiner Meinung nach, sehr stark vorhandene Salzthema, das wir da haben.
Das finde ich auch. Ja,
also damit deswegen bis zum Schluss.
Salz, Zitrone, da bin ich ja sofort dort.
Ja, genau. Und danach kommt dann eben so ein bisschen dieses ganz leicht Oxidative, ganz leicht Nussige, aber das ist, finde ich, nicht am Gaumen, sondern erst danach quasi, also danach im Abgang.
Ja, das ist nur im Abgang. Und wie gesagt, ich spüre es jetzt da in der Nase, weil ich es halt am Abgang gehabt habe, aber das ist, davor ist das nie, also das kommt wirklich am Anfang mit diesem Apfeligen und dann schiebt es in dieses Zitrus-Thema durch und erst am Schluss kommt das ganze kräutrige Gewürzthema so ein bisschen und eben diese leichte oxidative Note nochmal dazu.
Genau.
Sauber.
Gut. Deine Wünsche erfüllt für den heutigen Wein?
Meine Wünsche sind absolut erfüllt. Das ist sehr, sehr schön. Ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen, wie und was. Also ich würde das jetzt grundsätzlich einmal nicht nach Frankreich tun.
Mhm. Wo würdest du sonst hin tun?
Ich würde eher nach Deutschland gehen tatsächlich.
Geh wieder zurück nach Frankreich.
Schon Frankreich?
Ja.
Okay. Aber ist das Champagner?
Das ist Champagner.
Schon, aber sehr schön gemacht. Also, weil das halt so geradlinig ist, wäre jetzt da eher auf irgendwen, der was sehr, sehr schön irgendwo da in eher Baden oder so vielleicht so ein Spaßding macht.
Spannend.
So von dieser Salzigkeit her, okay.
Nein, wir sind der Champagne.
Schön.
Und zwar unter anderem, weil ich mir gedacht habe, thematisch, jetzt haben wir ein paar Mal schon einen richtig, richtig schönen deutschen Sekt gehabt.
Ja, hast recht.
Jetzt müssen wir wieder zurück in die Champagne gehen.
Hätte ich den einen deutschen Freunden aber auch zutraut, muss ich sagen.
Halt, sie kennen es halt auch.
Genau, weil es halt mit dieser säurelastigen Machart quasi, das kennen sie schon sehr, sehr gut auch.
Absolut.
Cool. Nein, extrem schön, also taugt mir sehr, sehr. Mhm. Und was ist da drinnen? Viel Chardonnay oder wie?
Das hätte ich nachher gleich raten lassen, du kannst ja jetzt schon raten.
Ich will jetzt schon raten.
Gerne.
Chardonnay.
Ist auch drin.
Auch, okay. Das heißt, was ist sonst noch drinnen außer Chardonnay?
Was gibt es sonst noch?
Naja, grundsätzlich Pinot Noir und Meunier.
Mhm.
Aber wäre als erstes eher durch dieses ganze Apfelthema und durch diese doch eher Säurelastigkeit halt irgendwie in Richtung Chardonnay gerannt?
20% davon sind auch Chardonnay. Okay. Also.
Aber nur 20, ne?
Mhm.
Weil, also normalerweise finde ich, ist, wenn da mehr Meunier drinnen ist, ist das immer ein bisschen schwieriger, ein bisschen mehr auf der Würze und das ist immer ein bisschen trickier, dass das so richtig schön wird.
Finde ich ja.
Das heißt, es ist kein Meunier drin, sondern es ist...
Es ist 40% Meunier drin,
wirklich,
genau.
Und 40% Pinot.
Mhm.
Okay.
Du musst immer so hinkriegen.
Ja, das wundert mich, weil von dem rein, wie das daherkommt, bin ich viel mehr irgendwie bei Chardonnay und dann denke ich mir, aber wie kriegst du das so auf so viel Säure? Spannend. Aber cool, okay. Also bei 40% Meunier hätte ich dann nie eine gehabt.
Auch deswegen hast du da stehen.
Cool, voll cool. So, bitte, weitermachen.
Ja.
Okay. Ich meine, keine Ahnung, wer das ist natürlich. Das
ist diese Folge auch aufgetaucht.
Das war da bewusst, ja. Aber das macht gar nichts, weil Wir freuen uns alle, also sowohl ich als auch hoffentlich alle ZuhörerInnen, was das genau ist, weil wir wollen es kaufen.
Ihr könnt es auch kaufen, macht euch keine Sorgen. Ich gebe euch natürlich was ihr kaufen könnt. Wenn wir schon Champagner-Folgen machen.
Top.
Ich meine, es wird wahrscheinlich irgendwann mal wieder was geben, wo ihr es schwieriger bekommen könnt,
ja,
aber
ja.
In diesem Fall nicht so schwierig bekommbar in Österreich und in Deutschland. Rest der Welt muss schauen.
Okay.
Aber die AT und die schaffen wir.
Unsere ZuhörerInnen aus Rest der Welt. Ich weiß nicht, wie groß die Menge jetzt tatsächlich ist.
Ja, das müssen wir mal wieder nachschauen. Es gibt welche, ich weiß es.
Ja, natürlich.
Weil auf unserer Landkarte, die wir da immer sehen, leuchten durchaus mehrere Kontinente, aber
ja, die Frage ist auch immer, wie viele davon sind Leute, die gerade im Urlaub auf anderen Kontinenten sind oder auf Reisen, sagen wir mal so, und halt sich dann denken.
Glaubst du nicht, dass die Leute in Bolivien uns horchen? Was soll das?
Doch, ja, doch. Also aufgrund unserer großartigen spanischen Übersetzung, die wir immer mitliefern.
Natürlich.
Ja. Okay, erzähl mir lieber mal, was das ist.
Sehr gerne. Wie schon gesagt, ich finde, dass unsere letzte Champagner-Folge schon relativ lang her ist.
Ja, zu lang.
Dementsprechend heute hier wieder eine.
Top.
Wobei wir zwischendurch, wie schon gesagt, sehr spannende Produzentinnen aus Österreich und aus Deutschland gehabt haben im Schaumweinbereich. Also das darf ich nicht auslassen. Es ist nicht immer nur Champagner geil. Wir haben ultra geile Sachen gehabt in letzter Zeit von diversen österreichischen und deutschen Produzentinnen. Jo. Aber die Champagner hat schon was Besonderes an sich.
Immer.
Es kann sein, dass das nur so ein bisschen mehr Sentimentalität ist. So dieses, die letzten Reisen in die Champagner waren immer wunderschön mit spannenden Leuten und spannenden Champagnern. Und es gibt meiner Meinung nach kaum bessere Abende als diese, die vor allem mit Schaumwein trinken beschäftigt sind oder ausschließlich mit Schaumwein trinken. Und ganz besonders, wenn es dann Schaumweine wie der da sind, die einfach Gusto auf mehr machen, instantly.
Ja.
Gut.
Das macht sehr viel Gusto auf mehr, das ist unglaublich schnell leer. Bis dann
deswegen habe ich da auch wirklich ein schönes Glas vollgefüllt, weil ich wusste, es wird nicht ewig bleiben.
Ah ja, das schöne Glas ist relativ leer.
Was soll ich sagen? Ups. Wir sind bei der Seite 1 quasi unseres Podcasts.
Ah, ja.
Gut, aber jetzt sind wir zu den Winzern.
Bitte.
Um die es heute gehen soll. Und ja, wir haben Winzer Champagner ein Glas, das
na gut.
Kann ich dir schon verraten.
Dass das jetzt kein großes Haus ist oder sonst was, das war jetzt von dieser Machart, das ist schon was sehr, sagen wir mal, Modernes, was halt
modern ist ein guter Punkt.
Schon an Zeitgeist auch trifft und nicht unbedingt darauf geht, dass es jedem schmeckt. Nein, das ist halt, also, wenn es sowas wem hinstellst, das schmeckt zwar jedem, aber das ist nicht das, wo jeder sagt, ah, klassisch Champagner.
Mhm. So ist es. Kleiner Wissenscheck an dich, Michi, wenn du schon redst.
Ah, scheiße.
Wie viele von den großen Weinbauregionen der Champagne kannst du aufzählen?
Ach Gott, keine Ahnung.
Hol's aus, aus dem hinteren Hirn da. Zumindest es, eine oder zwei schaffst.
Wie geht das dann irgendwie? Es sind 9 oder so, oder wie?
Ich glaube, es sind 9. Ich will nur die 4 großen von dir tatsächlich.
Da bin ich ganz schlecht. Ich weiß nicht, wie die ganzen Regionen heißen. Ich habe nur so Einzelpunkte, die ich da jetzt. Ich kann jetzt der Montagne de Reims sagen. Und,
perfekt, Montagne de Reims, super. Das ist ein Gebiet.
Sagen. Ich kann AI sagen, ist das ein Gebiet oder ist das
ein
Stadt?
Ort. Das ist ein Ort, genau.
Shit.
Gehört aber zu Montagne de Reims.
Dann, was gibt es noch?
Wo war unser letzter Champagner her, den wir gehabt haben? Von Le Frère Mignon.
Ich weiß nicht, wann das war.
Ich glaube, es war Folge knapp 80, 78 oder sowas in der Richtung. Es ist schon ein bisschen
überhalb sehr her, überschätze mich nicht. Was gibt es? Côte d'Or?
Nein, das Côte ist Burgund, but nice try.
Aber irgendein Côte gibt es da auch, ne?
Es gibt Côtes, genau.
Ah,
diverse Côtes.
Ja, weh. Côtes gibt es halt überall.
Wenn du das mit Bonn kommst, dann nein.
Gibt es eine Côte Blanc?
Ja,
ah, schau. Na,
bitte, ich sage ja, hol es einfach
irgendwas
aus dem Hinterhirn.
Hinterhirn ist es schon, ja, klar, aber puh, weit weg. Hm. Ja, das, also jetzt bin ich ganz zufrieden.
Zwei von den 4 großen, spitzenmäßig, also mit 0, ganz ehrlich, da hätte ich die nicht gelassen.
Ohne Vorwarnung und ohne irgendwie darauf vorbereitet.
Ich meine, das haben wir schon voll lange nicht mehr gehabt, so dieses, was warst denn von X?
Ja, ist eh gut. Und wie man sieht, nix.
50% durchkommen warst.
Ah, ja, okay. den Test schaue ich mir aber, okay.
Aber genau, es gibt Montagne de Reims, es gibt die Côte Blanc, wie du schon gewusst hast, es gibt die Côte Bar, da wo
Côte
die ganzen
Bar,
funky,
ja,
crazy
stimmt.
People sind. Natürlich auch andere, aber unter anderem die ganzen Nouveau Champagne-Leute. Und dann gibt es noch Vallée de la Marne, das relativ manier fokussiert ist.
Ah ja.
Weil es eben Flussbank ist und Sand und so weiter und so fort. Also, die lassen sich natürlich noch weiter aufteilen, es gibt noch mehr davon, aber um die soll es heute nicht gehen. Wir fokussieren uns heute auf D, den Bereich, wo dieser Champagner herkommt. Und der hat relativ viel zu tun mit dem, wo er herkommt. Also es ist ein absoluter Terroir-Champagner. Mhm. Deswegen fange ich ja so an. Mhm. Wir haben einen Wein aus Montagne de Reims, mhm, aus dem Gebiet, und zwar Fass Nord, also der nördlich Richtung Reims ausgerichtete Teil, mhm, von Montagne, mhm, de Reims. Also, mhm, es gibt ja, wie du vorher gerade gesagt hast, Ailly, das ist ganz im Süden, also, ja, das ist im südlichen Teil. Es geht quasi einmal rundherum um, mhm, den Montagne de Reims. Das ist ein Berg unter Anführungszeichen, mhm, maximale Höhe, ich glaube knapp 300 Meter oder sowas in, mhm, Richtung. Also das Reims-Gebirge ist das unter Anführungszeichen, ja, ja, das liegt aber südlich von Reims.
Wirklich hoch.
Ja. Genau. Und es ist komplett nördlich facing. Und das ist einer der wichtigsten Punkte und das ist auch der Grund, wieso der so frisch daherkommt, obwohl er einen Haufen, mhm, Meunier, mhm, drinnen hat und, ja, einen Haufen Pinot, ja, drinnen hat und zu wenig Chardonnay drinnen hat. Also mal so der erste Erklärungspunkt, mhm, dazu. Ich sage da schon noch, wer das ist, aber wir reden jetzt noch ein,
ja,
bisschen, ja, weiter, na, über Montagne de Reims.
Sehr spannend, ja, sicher, bitte.
Das Gebiet rund um den Montagne de Reims, also den Reimser Berg quasi, das klingt ein bisschen schier auf Deutsch, ja, wenn man es dann,
ja,
so sagt.
Ja.
Deswegen bleiben,
sehr,
wir bei Montagne de Reims. Es ist eigentlich genau genommen ein Hochplateau, wo, mhm, dann runter so diese sanften Hügel gehen, mhm, auf allen Seiten. So rund 30 Kilometer lang, rund 10 Kilometer breit. Also es, mhm, ist gar nicht so klar. Und es erstreckt sich, wie schon gesagt, zwischen Reims im Norden, mhm, also da ist ein bisschen Abstand zur Stadt und dann fangen quasi die Hügel,
die
an.
Hügel, ja, ja. Mhm.
Und damit auch die Weinberge. Und im Süden Epernay. Also das geht da quasi in einer kleinen Schlange so runter. Und du hast rund um dieses Hochplateau, unter Anführungszeichen, überall diese Weinberge, die sie gliedern entlang dieses Berges. Das heißt, du hast, wenn du an einem Ort bist, im Normalfall eher eine Richtung, in die die Hügel gehen, mhm, und nicht mehrere, mhm, Richtungen. Das heißt, du hast im Normalfall, wenn du im nördlichen Bereich bist, also da, wo es Richtung Reims geht, mhm, eher weniger Sachen, die Richtung Süden oder Richtung Osten und Westen gehen, von den Hügeln her.
Ja, ja.
Sondern du hast diese Hauptausrichtung Richtung Norden, mhm, und dann hast du ein bisschen links und rechts teilweise Gefälle. Mhm. Aber wirklich gar keine Südhänge quasi. Mhm. Und das macht das Ding auch aus. Mit der Frische, von der du vorher schon ein bisschen gesprochen hast, haben natürlich auch die Wälder am Montagne de Reims was zum Tun. Also das ist wirklich ein ganz bewaldetes Gebiet. Mhm. Und dementsprechend, du hast wirklich obendrauf dieses Hochplateau, mhm, mit dem Wald. Und dann geht das runter. Das heißt, du hast da ganz viel Luftfluss von den Wäldern, mhm, runter. Auch, mhm, das gibt nochmal zusätzlich Kühle.
Mhm.
Und trotzdem gibt es diese Weingärten schon relativ lang teilweise. Einerseits, weil natürlich Reims extrem essentiell war für dieses Weinbaugebiet. Mhm. Eh klar. Das war eine Zeit lang auch eine Krönungsstadt. Das heißt, das war, mhm, super, super wichtig. Und deswegen ist es halt einfach praktisch, wenn die Weingärten nicht, nee, ultra weit weg sind davon.
Klar.
Unter anderem deswegen gibt es da schon länger Wein. Ja. Ansonsten wäre ja ein nördlich ausblickender Weingarten
immer schwierig,
im,
ja,
Norden Frankreichs im, ja, 17. Jahrhundert eher nicht was, ja, was du anlegen würdest, ja, zumindest eher weniger.
Voll.
Also wenn dann eher praktikablerweise.
Das heißt, du hast dort einfach quasi diese doch größere Stadt quasi und,
genau,
sagst, okay, gut, das zahlt sich aus, dann müssen wir zumindest nicht weit fahren, dann machen wir gleich da auch was.
Richtig, so ist es, genau. Und der Boden hat natürlich auch was damit zu tun,
ja,
das zieht sich natürlich bis da auf. Also der klassische, wunderschöne Kalkboden, der Champagne. So, und jetzt denkst du sicher, erst sag mal endlich, was wir im Glasl haben, ganz genau. Weil das weißt du ja eigentlich noch immer nicht. Ja,
richtig.
Okay, wir haben Invitation von Eure Frère. Sagt dir Eure Frère was?
Ja.
Sehr gut.
Sagt mir was, ja.
Wo hast du es
gehabt? Ich habe vor Ewigkeiten mal eine Flasche gehabt, aber das war Rosé, glaube ich.
Mhm.
Und das war es. Also das ist sicherlich 3 Jahre her oder so.
Okay, gut. Umso besser. Wenn du gar nichts weißt, dann
hast, nein, mehr weiß ich,
ein
das
ganzer
war,
Haufen
das,
Story
auf
vor
das
dir.
Quasi beschränkt sich mein Wissen. Ich habe das auch nicht selber gekauft, sondern einfach einmal mitgebracht, gekriegt, quasi Kost für ganz gut befunden und das war es. Aber da habe ich nie wieder angeschlossen irgendwie da drauf, sondern das war halt so, ja, ganz schöne Flaschen.
Alles klar. Ich habe Eure Frère vor ungefähr einem Jahr kennengelernt und mir gedacht, da muss ich anschließen dran. Aufgrund unter anderem von diesem Freund hier, vom Invitation.
Das ist auch wirklich, wirklich fein. Also ich habe das, was ich gehabt habe, nicht so spannend in Erinnerung tatsächlich. Das war ein bisschen mehr auf der ein bisschen breiteren Seite.
Echt?
Und nicht, also nicht wahnsinnig opulent jetzt, aber das war halt mehr so, dass du gesagt hast, okay, Rosé-Champagner.
Okay. Rosé-Champagner ist ganz gerne mal schwieriger.
Es war auf jeden Fall das erkennbar, weißt du, wie man das war halt so, du hast gleich gewusst, okay, das ist ein bisschen mehr auf dieses ganze Brioche-igere, ein bisschen mehr Volumen halt da, ein bisschen weniger auf die Säure fokussiert.
Ja, es kann sein, dass sich diese Stilistik in den letzten Jahren auch noch mal ein bisschen geändert hat. Das würde mich nicht wundern.
Could be.
Aber grundsätzlich, also nichts, was ich von Eure Freier gehabt habe, war wirklich auf der breiten Seite. Im Gegenteil. Ebenso wie dieser Freund hier.
Das ist halt wirklich super auf der frischen Seite. Und so wie zumindest das nicht in Erinnerung. Aber
ja,
wie gesagt, einige Zeit her und es waren nur auch Flaschen irgendwo mal. Also.
Tja. Also wir haben hier, das zählt quasi nicht, sehr gut. Wir haben da also 40% Pinot Noir, 40% Meunier und 20% Chardonnay im Glas. Und der liebe François, das ist einer der beiden aktuellen Brüder von Ure Frère. Frère heißt ja, wie du weißt, Brüder. Hat gemeint, ich soll dir doch bitte den Invitation hinstellen. Der Name ist dann nämlich Programm. Eine Einladung dazu, dass man ihren Champagner kennenlernt und ihre Stilistik kennenlernt. Mhm. Also das ist die Visitenkarte des Hauses. Ich habe ein bisschen diskutiert mit ihm, was soll ich mitnehmen, was kann ich mitnehmen, weil mir einige Sachen von ihm gut gefallen haben. Mhm. Und er hat dann am Schluss gemeint, im Normalfall, wenn irgendwer seine Champagner neu kennenlernt, Invitation.
Gibt er das,
weil es gibt er am besten den Überblick über das, was er macht.
Mhm. Sauber.
Ich habe auch gesagt, dann nehme ich gerne den, der hat mir... Das war wirklich der erste Wein von einer, den ich jemals gehabt habe. Mhm. Mir persönlich oder auch absolut überzeugt. Cool. Dementsprechend packe ich doch einfach den ein. Dann geht das Ganze sehr, sehr easy. Plus, was natürlich auch schön ist, ist, dass die Zusammensetzung von diesem Wein exakt widerspiegelt, was sie an Weingärten haben. Mhm. Auch das ist natürlich eine schöne Referenz. So, jetzt kommen keine Quizzes mehr. Du kannst dich zurücklehnen. Wenn schade. Dann spontan, ja, aber es sind zumindest keine Weine geplant.
Ich rate einfach auch, wenn du nichts fragst, das passt schon.
Super, einfach dazwischen schreien. Yes. Jetzt kommt die Geschichte von Ure Frère. Im Vergleich zu vielen Häusern und Weingütern in der Champagne hat Ure Frère jetzt keine Jahrhunderte umspannende Geschichte und Tradition. Nein, für die Gründung des Weinguts ist ein sehr sturer 16-Jähriger verantwortlich.
Sehr gut. Kann man schon mal machen mit 16. Okay.
Der Raoul Ure ist zwar super in der Schule, aber für ihn hat es damals nur eine einzige Sache gegeben in seinem ganzen Leben, die er machen wollte, Wein.
Ich hätte jetzt gerade einen Saufen mit 16.
Hängt vielleicht zusammen. Okay. Aber der Fokus war tatsächlich Wein. Er stammt allerdings nicht aus einer klassischen Winzerfamilie. Seine Mama hat zwar einen Weingarten gehabt, aber der war winzig und dementsprechend ist kein Wein draus gemacht worden bei einer in der Familie. Stattdessen sind die Trauben einfach geliefert worden an eines von den großen Häusern. Wie es halt in der Champagne ganz, ganz oft ist bei Familien mit kleinen Weingärten. Also keine Weingüter in der Familie, in denen er hätte arbeiten können. Das war praktisch gewesen natürlich. Aber dem Raoul ist das komplett egal gewesen. Er wollte in einem Weingarten arbeiten. Das war wirklich die Arbeit, die ihn interessiert hat. Weingärten. Er wollte aussehen, er wollte in Weingärten stehen. Mhm. Also hat er mit 16 die Schule hingeschmissen und einerseits die Weingartenarbeit im kleinen Familienweingarten übernommen und andererseits parallel auch bei anderen Weingütern angefangen zu arbeiten in der Gegend. Einfach mitgeholfen. Muss man genommen haben, weil ich meine, er ist halt 16. Ne? Musst du einfach schauen, wer die nimmt.
Ja, werden die auch alle ein bisschen belächeln wahrscheinlich, wenn du sagst, hey, bitte, was willst du jetzt? Vor allem, das klingt ja so, als hätte er schon einen Plan gehabt. Ne? Es war jetzt nicht da rausgegangen und hat gesagt, ich will einfach nur irgendwie mitarbeiten. Der wollte wahrscheinlich schon, der hat wahrscheinlich denen auch gleich erzählt, dass er irgendwie selber mal was machen wird und bla bla.
Oh, ne? Also, er wittert. Er wittert definitiv.
Ah, das macht es nicht einfacher, glaube ich.
Nein.
Wenn du da wahrkommst und reinfährst mit 16 und sagst, ja, das mache ich einmal.
Schon damals als Teenager dürfte er allerdings ein super Gespür für Reben und für Weingarten Arbeit gehabt haben, hat der François, sein Sohn, am Telefon erzählt. Und mit gerade mal 17,5 Jahren, wie der François gesagt hat, also nicht einmal 18, vor seinem 18. Geburtstag, ist er zur Bank gegangen und hat gesagt, so, ich will Geld, weil ich will einen eigenen Weingarten kaufen.
Doch, weil die Bank wird sich gefreut haben.
Ich will irgendwann mein eigenes Weingut gründen. Und die Bank hat gesagt, okay, passt. Du hast einen Kredit, viel Spaß.
Oh, Frankreich. Freunde.
Unvorstellbar heute, sagt auch der François. Also auch der François hat mir das mit einem Lachen erzählt.
Das kann ja nur gesagt, schief gehen.
In die frühen 70er war das offensichtlich ein bisschen leichter, dass du mit 17,5 einen Kredit kriegst für deinen ersten eigenen Weingarten.
Was sind deine Sicherheiten? Ja, ich habe schon seit 16 gewusst.
Schon eineinhalb Jahre mache ich dieses Business.
Was glaubst du, wenn ich das schon so lange durchziehe? Ich habe Erfahrung in dem Bereich.
Tja, der Raoul kann eben nicht warten und die Bank hat offensichtlich gesagt, nein, mach einmal. Ich weiß nicht, ob die wirtschaftliche Situation in den 70ern, in den frühen 70ern so super war, dass die Bank einfach gesagt hat, viel Spaß, Freund.
Ja, hat er sich vielleicht irgendein Schnurrbart aufgeklebt und hat gesagt, der ist 40. Also,
I don't know.
Wenn die dein Alter wissen, allein aufgrund dessen können sie dir ja nicht einfach einen Kredit geben, weil du sagst, ich bin 17, aber ich bin nicht einmal volljährig.
Geschäftsfähig ist man ab 14.
Fair.
Ich glaube, in Frankreich ist es auch so, in Österreich zumindest ist es so. Ja. Jedenfalls, Raoul bekommt diesen Kredit. Raoul kauft sich seinen ersten Weingarten mit nicht einmal 18. Und weil der Raoul wirklich nicht warten kann, wie wir wissen, ist es schon 1975 soweit gewesen. Er hat das Weingut Ure Frère gegründet, einen alten Hof gekauft und der François hat es wortwörtlich beschrieben mit a very crappy place.
Naja gut, und? Er wird nicht so einen geilen Kredit gekriegt haben. Also, es werden halt drei Schlecker und weiß nicht. Also, Irre.
Dieses Very Crappy Place hat auf jeden Fall dann sehr liebevoll und sehr mühselig renoviert. Sie sind aber heute noch dort. Also sie haben wirklich was draus gemacht. Mhm. Es hat nur einfach wirklich lang gedauert.
Ja.
So, stopp, sagst du jetzt. Das Weingut heißt ja Domain Ürefrère.
Ja, warum? Wo ist der Bruder?
Genau. Wo ist der Bruder? Richtig. Der Raoul hat nämlich einen Zwillingsbruder gehabt. Und als der Raoul gemeint hat, er schmeißt jetzt die Schuhe hin und wird Winzer, hat der Bruder gemeint, hey Moment, alleine bleibe ich fix nicht in der Schuhe, ich komm mit.
Oh Gott, was ist das ja schrecklich.
So gut.
Herrlicher Gott.
Und so ist es gekommen, dass beide Kids am gleichen Tag die Schuhe geschmissen haben und dann nicht lang später, ein paar Jahre später, wirklich ihr eigenes Weingut gegründet haben, die zwei.
Okay.
Stell dir vor, du bist die Mutter von diesen Kindern.
Ja, da zuckst du ja aus. Der eine geht auf die Bank und holt sich einen Kredit mit 17,5 und der andere sagt, oh, das ist mein Zwillingsbruder, ich mach mit.
Exakt, so dürfte es gelaufen sein. Absolut faszinierend. Aber
Halleluja.
Da war schon sehr, sehr, sehr viel Leidenschaft und sehr viel Liebe für Wein dahinter, hat der François gesagt. Ansonsten machst du es nicht einfach so. Also die wollten nur das machen, ansonsten nichts anderes. Und zu Beginn ist so eine Gründung von einem Weingut natürlich ein massives Investment. Also auch wenn du anfängst mit, du kaufst da irgendeine Hütte, die du wirklich herrichten musst. Du fängst einmal an mit einem einzelnen Weingarten, den du da kaufst und schaust dann, wie du weiter tun kannst. Und du bist zu dem Zeitpunkt noch immer nicht 20.
Ja, also, immer.
Aber vor allem, wenn du dann Champagner machen willst, ist natürlich nur mehr ein Schritt schwieriger.
Ja,
weil du brauchst
ja
das ganze Gerätschaftszeug, du musst ewig lang warten. Im Detail haben wir dieses Champagner-Weingut gründen ja schon diskutiert in der Folge zu Frère Mignon. Folge 78 war das. So. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie einen Cashflow reinkriegen willst, wenn du irgendwie den Kredit zurückzahlen willst, was tust du dann? Genau, du musst am Anfang extrem viel von deinen Trauben verkaufen,
ja.
Ansonsten geht das nicht. Das haben sie natürlich auch machen müssen. Und der Traubenpreis in der Champagne ist, was wirklich all diese Gründungen möglich macht.
Ja.
Der ist nämlich extrem gut
ja.
Und der war in die 70er schon extrem gut. Und so ist es dann halt gegangen. Sie haben wirklich nur einen minimalen Anteil am Anfang selbst vinifiziert,
ja.
Auch geschaut, wie sie irgendwie Gerätschaften herkriegen und so weiter. Ich meine, sie kommen schon aus einem Ort, wo rundum nur Wein ist, ne? Also
ja.
Es wird wohl so ein bisschen eine Zusammenarbeit geben haben können.
Ja.
Aber
ja.
Die haben am Anfang wirklich nur wenig Wein selber machen können. Und über die ersten 5 Jahre war das Ganze wirklich reine Aufbauarbeit. Also 5 Jahre nur eine Hackeln, für, damit du halt gerade irgendwie überlebst.
Ja.
Und das geht sich halt wirklich auch gerade so aus. Und du bist halt 20 plus minus. Ne? Und
Halleluja.
Du musst sukzessive dann die Geräte und die Gebinde holen, du musst überall rein investieren gleichzeitig. Du musst ein bisschen von was leben können auch. Ich glaube, es hat geholfen, dass sie so jung waren, weil dann lebst du halt von relativ wenig und die Mama kocht dir vielleicht einmal was mit.
Und du weißt ja noch überhaupt nicht, ob das irgendwie funktioniert. Nichts.
Absolut nicht.
Du weißt gar nichts. Du hast einfach was halt liegen und hoffst, dass das dann die anderen Leute auch wirklich geil finden.
So ist es.
Das ist ein totaler Gamble.
Du musst dir vorstellen. Das ist so arg. Also diese Geschichte hat mich so sehr fasziniert, deswegen habe ich mir gedacht, die muss ich da unbedingt erzählen, weil ein Wahnsinn.
Na, mich würde einfach interessieren, wie hoch war quasi eine Erfolgschance, wie die zwei Hanseln angefangen haben. Wie hoch ist die Chance? 3%? Ich meine, das kann ja eigentlich gar nicht funktionieren, oder?
Dass es wirklich funktioniert.
Weil,
ich meine, ich bin mir sicher, das habe ich gar nicht nachgefragt, weil ich habe nicht direkt mit dem Raoul telefoniert, sondern eben mit dem François und mit seinem Sohn. Aber ich bin mir sicher, dass die halt nebenbei auch noch voll viel hackeln haben müssen, damit sie irgendwie Geld reinkriegen. Also
ich bin mir sicher,
dass sie gleichzeitig bei anderen Weingütern auch weitergearbeitet haben.
Vor allem, wenn sie so gut im Weingarten sind, dann, wenn sie das einmal herumspricht,
du brauchst die Leute. Genau.
Kriegst du auch Jobs in dem Bereich sicherlich, weil halt... Wenn du gut bist, geht das.
Aber das heißt, du kannst halt wirklich, du musst einerseits für dein Projekt alles einstecken und dann hackelst, damit sie sich irgendwie ausgeht. Ja, super, super, super spannend. Also,
der einzige Vorteil ist hier, dass zwei sind wenigstens. Ne?
Ja.
Wenn du das allein machst, ist noch viel Sache. Zu zweit können zumindest zwei halt 90 Stunden in der Woche arbeiten.
Ja,
quasi.
Genau.
Also das wird sicher ein paar hart gewesen sein, weil sonst geht das ja gar nicht.
Nein, absolut nicht. Sie haben wirklich 12 Jahre gebraucht, 12 bis 15 hat der Frau Sorgmann, der weiß nicht ganz genau, aber irgendwo so um den Dreh herum, bis sie wirklich das allererste Mal ihr gesamtes Traubenmaterial selber vinifizieren haben können.
Ja.
Das heißt aber, du hörst aus, es hat funktioniert.
Ja, ja, klar.
Es hat funktioniert, ohne irgendeine Unterbrechung oder sowas in der Richtung.
Ja, okay.
Ich meine, ansonsten hätte man dieses Ding hier auch nicht dastehen.
Nicht,
ja,
aber es hätte sein können, dass das irgendwie komplett schief geht und dann oder der Sohn halt quasi sich überlegt, er würde es irgendwie wieder neu
beleben. Ja, genau.
Nein,
es hat tatsächlich funktioniert, aber es war wirklich harte Arbeit. Aber der François hat gesagt, es war halt auch möglich. Ne? Also du hast halt diese Traubenpreise gehabt, die da geholfen haben.
Ja.
Und die wollten halt auch wirklich. Also das war wirklich das Lebensprojekt der Brüder Uré. Und die haben wirklich 30 Jahre lang halt nur, über 30 Jahre eigentlich, lang nur daran gearbeitet, dass das Weingut aufgebaut wird irgendwie. Und während es zu Beginn nur zwei Brüder waren, ist am Schluss auch, also am Schluss ist relativ bald dann auch ein Dritter dazu gekommen. Die zwei haben nämlich einen Bruder gehabt, namens Mark, das war der ältere Bruder, und der wollte vielleicht nicht gleich aus der Schule aussehen und hat dementsprechend dann Weinbau und Önologie studiert.
Der
und
vernünftige ist dann heimgekommen. Genau. Gott, wenigstens
der vernünftige große Sohn. Während die anderen zwei mit 16 sagen, oh, ich mache mal gut. Und er sagt, okay, ich mache mal ein Studium und dann schauen wir weiter.
Der Trost für die Mutter quasi, wenn die anderen zwei irgendeinen Scheiß bauen, wenigstens einer, der was brav die Schuhe einmal fertig macht und einmal ein bisschen was sich anschaut und einmal schaut, dass er Ausbildung kriegt. Okay, gut. So hat es das nervlich also überlebt.
Ich glaube auch. Ich glaube, dieser Sohn war so der eine, auf den es wirklich bauen hat können, der nicht komplett alle Nerven gekostet hat. Ja. Der hat auf jeden Fall dann, wie er fertig studiert hat, beschlossen, er geht jetzt heim und er unterstützt seine zwei Brüder.
Cool.
Und das war extrem praktisch und sehr, sehr rar in den 70ern, hat der François gemeint, weil im Normalfall war halt nicht jedes Weingut, gerade so kleine Familienweingüter, überhaupt keinen Önologen in der Familie gehabt haben.
Ja, ich wollte gerade sagen, da hat er keiner studiert.
Oder? Genau, und gerade die Vinifizierung von Champagner ist ein hochkomplexes Thema. Das heißt, viele Familien haben sich extra einen Consultant anschaffen müssen, der dann dahergekommen ist und wieder gesagt hat, schau, du musst das so und so machen, die Hefe muss da und da, Hitosage brauchst da und da und so weiter und so fort. Weil dass die meisten halt als Weinbauern quasi angegangen haben, ohne die Önologie-Komponente zu haben.
Oder sie haben halt einfach nur die Trauben verkauft und fertig und ja gar nichts selber gemacht.
Dann ist ja wurscht, dann brauchst du keinen Önologen.
Ja, aber sobald du selber irgendwas machen willst, kannst du nicht einfach sagen, passt, ich spül mal ein bisschen.
Außer du hast Raoul Uré und sagst, mach ich nicht.
Wenn du der Freak bist, aber im Normalfall geht das halt nicht unter Anführungszeichen so einfach, wie wenn du jetzt einen Stillwein machst. Ne? Ja. Das ist trotzdem nochmal eine andere Challenge an, wie genau muss ich was, wie machen, dass das funktioniert und nicht passt, ich schaue mal und probiere mal aus.
Voll. Und sie haben halt da wirklich die Chance gehabt, dass sie mit Qualitätschampagnern, mit Qualitätschampagner-Vigneron, also der Winzer-Champagnern, ordentlich einsteigen haben können und die schon sehr, sehr bald. Mhm. Weil diese Winzer-Champagner-Welle, die ist ja eigentlich erst ab gefühlt 2000, 2005, 2010 so richtig losgegangen. Ja. Gefühlt, Also kann schon sein, dass es ein bisschen anders ist, aber in meinem Gefühl. Und davor war das halt relativ reduziert.
Ja, ich wollte gerade fragen, wie, also hat das überhaupt funktioniert für sie? Weil das ja in meinem Gefühl auch so gewesen wäre, dass ich jetzt sage, okay, da hat es halt die großen Häuser gegeben, Winzer Champagner war noch gar nicht so ein Thema. Stell mir schwierig vor.
Hat funktioniert. Okay. Also viel Winzer Champagner wird ja ganz gerne mal in Frankreich getrunken.
Ja, stimmt.
Und auch das ist kein so ein Riesenproblem. Also gerade dieses Exportthema. Vielleicht muss ist das Exportthema erst in die 2010er gekommen.
Das kann gut sein, dass das halt einfach zu außerhalb erst dann übergeschwappt ist, dass es nicht nur die großen Häuser gibt, weil das alles bis dorthin auf in Frankreich getrunken worden ist.
Ja.
Ja, das kann natürlich sein. Aber spannend, müssen wir mal in einer anderen Folge einmal in Details einmal anschauen.
Wir haben sicher noch genug Winzer-Champagner-Folgen, machst du keine Sorgen. Aber ja, der Marc ist dann dazugekommen und damit haben sie ihren eigenen Önologen gehabt und damit haben sie auch wirklich ihr eigenes Mantra noch mal ein bisschen verstärken können und das war: Wir müssen jetzt auf Qualität gehen, ansonsten wird das nichts. Also entweder wir machen wirklich Qualität von vornherein, pushen, ordentlich. Weil wenn wir nur irgendwas machen, dann sind wir gleich wie alle anderen und dann wird das überhaupt nichts.
Ja klar, dann hast du die Vergleichbarkeit bringt da ja nichts.
Ja.
Weil du kannst ja nicht mit.
Wüsst ja auch nicht.
Wüsst nicht und kannst da nicht. Mit. Aber kannst du gar nicht. Hm. Was willst du machen, wenn du deine, weiß nicht, 3.000 oder 10.000 Flaschen da am Anfang hast?
Ja.
Viel Spaß mit 5 Millionen konkurrieren, die gleich schmecken. Also warum soll ich deine Marke kaufen, die kein Mensch kennt, wenn es gleich schmeckt wie die Marken, die jeder kennt, wo jeder sagt, boah, toll.
Ja.
Schwierig,
Dementsprechend schwierig natürlich für sie, aber sie haben es ordentlich durchgeboxt.
Mhm.
Und jetzt kommen wir dann langsam zur nächsten Generation des Weinguts, mit der ich telefoniert habe, und zwar mit der nächsten Generation von Brüdern.
Ah ja,
Es sind wieder Brüder.
Also wie viel? Zwei, drei?
Zwei sind es in dem Fall. Ich glaube, es gibt da nicht mehr, die dazukommen können. Ich glaube, es sind nur die zwei.
Vielleicht studiert irgendeiner noch wo.
Nein, der ist schon dazukommen mittlerweile.
Ah ja.
Und zwar gibt es François und gibt es Pierre und ich habe jetzt mit dem François telefoniert, deswegen kann ich da vor allem seine Geschichte erzählen.
Klar.
Aber wir haben natürlich ein bisschen über den Pierre auch geredet, weil ich muss natürlich auch machen. Also, als erstes habe ich natürlich gefragt, willst du jetzt auch schon immer Winzer werden, so wie der Papa immer schon im Kopf gehabt hat, der
ist dann mit 16 werden. Aus der Schule weggerannt. Und
er hat gesagt, das ist ein bisschen anders gemacht als der Papa, aber grundsätzlich der hat auch schon immer gewusst, das will er machen. Das ist super cool. Er ist aufgewachsen. Er ist wirklich als Winzerkind aufgewachsen, im Gegensatz zu seinem Papa.
Cool.
Aber er hat auch gewusst, fix würde es werden. Aber er hat nie einen Druck von den Eltern gehabt, hat er auch gesagt. Und das wollte ich auch betonen. Seine Eltern haben nie gesagt, du musst das machen. Sein Papa hat nie gesagt, du wirst der Nächste. Ja. Du musst der Nächste werden.
Was irgendwo fast verständlich war, finde ich, weil der hat das mit 16 quasi angefangen, ja, oder mit 17,5.
Genau, dann das wirklich, muss jetzt weitergehen quasi.
Naja, war nicht so. Für was mache ich das alles quasi? Das kommt ja dann gerade in solche, ich sage jetzt mal, Orgengeschichten öfter mal durch, weil da halt so viel Schwierigkeit da in, weil, wenn das jetzt da die 7. Generation gewesen ist, da tust du vielleicht, aber andererseits vielleicht auch wieder schwerer, weil du sagst, das haben wir jetzt immer schon so gemacht.
Ja, ganz genau. Also wenn du was aufhörst nach 10 Generationen, ist auch immer Druck. Es ist, glaube ich, nie leicht. Also ich glaube, generell ist es nie leicht.
Aber cool, wenn das grundsätzlich einmal nicht mit Druck gegangen ist.
Voll, also im Gegenteil. Und es ist super, super spannend, wie die Eltern das angegangen haben oder wie sein Papa das angegangen ist. Die haben immer gesagt, du kannst grundsätzlich tun, was du willst, aber wenn du zurückkommst zum Weingut und das irgendwann übernehmen willst, dann musst du mit einer Vision und einem Projekt zurückkommen und nicht, weil es der leichteste Weg ist. Super fucking smart.
Das ist gut, das ist wirklich gut.
Und
das wenn er klar einfach übernehmen und halt irgendwie weiterwurschteln.
Ja, genau. Das, nur weil es leicht ist, halt genau, das übernehmen. Genau, weil
du halt nichts anderes findest, was dir wirklich taugt, nicht sicher bist und dann mache ich halt doch das.
Ja, sehr starker Move von Papa Raoul, finde ich. Aber in dem Fall, also im Fall von François, ist es meiner Meinung nach überhaupt gar keine Sorge gewesen, dass das passieren kann, weil er hat durchaus sehr, genau sehr gewusst, klar im Kopf, was er machen möchte und was er nicht machen möchte. Und weil der Papa bei der Gründung des Weinguts noch sehr jung war, hat er dementsprechend keinen Stress bei der Übergabe gehabt natürlich. Das heißt, der François hat viel Zeit gehabt, um zu studieren, um im Ausland zu arbeiten, um sich ein bisschen die Welt anzuschauen und genau das hat er gemacht. Er hat als erstes einmal sich das DNU geholt, das ist das Diplom National d'Önologie in Dijon. Also in Burgundeck quasi. Das ist ein 5-jähriges Diplomstudium, das da quasi so die Grunderstattung für der Winzerkarriere gibt, hat der François gesagt. Das Studium gibt es nicht überall, aber es gibt es zum Beispiel in Bordeaux, in Montpellier, also in Dijon natürlich auch, also so diese Weinbaustädte quasi. Und Dijon, die Burgund, hat ihm generell total taugt und deswegen hat der François gesagt, er will es dort machen und hat es auch dort durchgezogen. Und im Anschluss ist es dann gleich direkt in die Praxis gegangen, also er ist nicht heimgekommen, sondern er hat sich immer über den Berg gehauen. Und zwar zum Start in der Burgund, dann die Ron. Bordeaux hat er, glaube ich, gesagt, er hat dann so schnell Orte hintereinander gesagt, runtergerattert, dass ich Schwierigkeiten gehabt habe mit dem Mittippen. Ja. Aber ich bin mir relativ sicher, dass Bordeaux auch gefallen ist, also ein Weingut in Bordeaux. Und nach Frankreich ist es dann auch in die neue Welt gegangen.
Ah ja, wirklich?
Und zwar Neuseeland für 2 Jahre, dann Australien und dann nur ein ganz kurzer Stint in den USA.
Ah ja, also der hat sich wirklich alles angeschaut.
6 Jahre lang war er unterwegs. Not bad. Also er hat sich die Zeit genommen. Also er hat studiert und dann hat er gesagt, so passt, let's go.
Sehr spannend.
Und natürlich nicht nur Schaumwein, eh klar, sondern alles einmal durch. Und auch das finde ich super smart. Es gibt halt manche Winzerinnen und Winzer oder Jungwinzerinnen und Winzer, die halt dann sehr spezifisch nur das sich anschauen, was sie später was machen glauben, wollen.
Was machen wollen, ja.
Genau. Und er hat sich alles angeschaut, also von bis quasi.
Ja, und dann hast du gerade in Frankreich hast halt auch theoretisch so viel, dass du auch leicht sagen kannst. Und ich glaube, sehr, sehr viele auch sagen, naja, warum soll ich aus Frankreich rausgehen? Ja, wir haben ja eh.
Na voll. Das
ist, vor allem, ist eh der heilige Gral quasi, alles
wenn
gut.
Wenn du schon mal mehrere Stationen innerhalb von Frankreich gehabt hast, dann sagt jeder, jetzt hast du eh schon so viel gesehen,
ja, gar keinen Stress. Das ist, vor allem
verschiedene Orte, nur dazu, du hast die Rhône, du hast Burgund, du hast Bordeaux. Das sind schon sehr unterschiedliche Ecken.
Genau.
Dementsprechend, aber nein. Er hat gesagt, er will jetzt noch ein bisschen was anderes cool tun.
Das ist super, weil ich glaube, das ist immer ein Vorteil, wenn du, auch wenn du das gar nicht so machst, wie du das dort gesehen hast, aber einfach nur, um noch viel mehr zu sehen.
Ja, absolut, hat cool er gesagt. Also er hat gesagt, das war super, super wertvoll. Und weil es nichts bringt, dass wir jetzt jede einzelne Station durchgängen, es ist viel zu lang, es dauert viel zu lang, habe ich ihm gebeten, dass er mir jetzt sagt, okay, passt, was waren deine prägendsten Arbeitsaufenthalte? Ja. Was hat er am meisten taugt und was hast du am meisten mitgenommen für das, was du jetzt da machen kannst? Und er hat gesagt, das waren 2 eigentlich. Und zwar einerseits in Burgund, das war die Domaine de Monti in Volnay, also Côte d'Ivoire. Und das war so einer seiner ersten, aber auch einer seiner prägendsten Stationen. Das größte Ziel, das hier wirklich über absolut alles gestellt wurde in der Domaine, war der Terroir-Gedanke. Also du hast wirklich einen Fokus gehabt. Es war zwar eine sehr traditionelle Arbeit, also es war sehr traditionell ausgerichtetes burgundisches Weingut, 100% auf Qualität bedacht, aber der Terroir-Gedanke war 100%ig da. Und das hat er da nur mehr gesehen, als es vielleicht in der Champagne der Fall war. Also das ist ihm ganz, ganz stark hängen geblieben. Jeder Wein, jeder einzelne Wein, der gemacht worden ist, hat 100%ig ausdrücken müssen, von welchem Boden er stammt und du hast ihn blind zuordnen können müssen. Ansonsten war es nicht gut, ansonsten ist diskutiert worden, wie machen wir das besser. Zum Vergleich, wir sind der Anfang der 2000er, damit du das ein bisschen einordnen kannst. Und während man in der Burgund ohnehin sehr gerne sehr terroir-orientiert gearbeitet hat, immer schon ist es sicher nicht überall angekommen gewesen. Und dementsprechend für einen François ein sehr klarer Punkt, wo er gesagt hat, okay, das gefällt mir. So zu arbeiten, gefällt mir, wirklich diesen Boden außer zu feilen, anstatt mit fetten Holzfaseln zu arbeiten, wo es dann halt 1000 Brioche und ein bisschen Kräuterwürze, hast du sonst nichts dahinter.
Ja. Tja. Und in der Champagne ist ja trotzdem noch so geprägt natürlich durch die großen Häuser, dass du halt sagst, okay.
Sehr einheitlicher Stil.
Genau, wir wollen einen Champagner-Stil haben und nicht, wir wollen jetzt da sagen können, ob das von dem linken oder von dem rechten Weingarten ist, so quasi.
Ja, nein, nicht also, einmal, ob das jetzt, ja, was weiß ich, aus Region Montagne de France genau. ist oder Côte, was weiß ich, Côte d'Ivoire oder
genau,
Côte
am besten, Blanc. Es schmeckt alles wie Champagner und fertig.
Genau. Ne? Und das ist halt schon ein großer Bruch gewesen. Ist
natürlich wichtig, ja.
Für einen sehr einprägsam. Und die zweite Station, die ihn sehr geprägt hat, war Neuseeland. Da war er bei Pegasus Bay. Das ist so im Norden von Christchurch. Und ich habe überlegt, ob wir das schon mal irgendwo gehört haben bei unseren Winzerinnen und Winzern. Ich büte mal ein, aber ich habe es dann nicht mehr gefunden.
Ich glaube, Pegasus Bay selber nicht.
Okay. Ich habe mir nämlich doch das bei einem von deinen vielleicht drin.
Nein, ich glaube nicht, weil ich habe auch gerade überlegt, aber ich glaube, es war nicht Pegasus Bay. Nein, glaube ich nicht.
Wurscht. Auf jeden Fall, das hat er mir gesagt, das ist natürlich sehr konträr zu den Sachen, die er vorher in Frankreich gemacht hat zum Teil. Das ist ein relativ junges Weingut gewesen, in den 90ern gegründet, das heißt dementsprechend Anfang der 2000er natürlich noch eher jung. Mhm. Also junges Team, relativ junge Winzer, die komplett darauf bedacht waren, jedes Jahr besser zu werden, auch was die Details angeht, also bessere Maceration, bessere Lagerung, bessere Trauben, alles. Und dieses kontinuierliche Pushen, von diesem Punkt aus, wir sind noch nicht so weit, das heißt, wir müssen wirklich schieben. Es war trotzdem nochmal was anderes als dieses, wir sind sehr qualitätsbewusst in der Burgund. Das
ja, war wirklich klar.
Dieses, wir probieren alles. Wir probieren alles, wir schauen, dass wir jedes Jahr besser werden in all diesen allerfeinsten Details, wo du in der Burgund oft schon sehr weit bist in diesem Stil, den du hast. Ne?
Ja, und wahrscheinlich auch ein bisschen gefüllt in die größeren Weingüter und die renommierteren Weingüter wahrscheinlich auch viel mehr oder generell in der Region viel mehr aufpassen musst. Weil du bist Burgund.
Ja, so. Du bist halt sehr traditionsgebunden
fast. Und das muss so sein und das muss so gemacht werden und das ist wichtig und Punkt und nicht zu viel da außen, während du halt neue Welt natürlich den Vorteil hast, du hast keine Tradition im Hintergrund mehr oder weniger und sagst einfach so, okay, jetzt pushen wir mal und jetzt schauen wir mal und mit einer ganz anderen Mentalität nochmal.
Ganz genau, also die Energie war super dort, hat er gesagt. Plus auch diese sehr starke Weinkultur, hat er es genannt. Und damit mahnt er vor allem die Verkostungskultur.
Ah, okay.
Also es ist unendlich viel verkostet worden aus aller Welt. Nicht nur von einem Eck oder sowas in Richtung, sondern aus aller Welt. Auch sehr viel blind verkostet. Das ist auch was, das sich der François eins zu eins mitgenommen hat. Bei Erna im Weingut wird sehr viel blind verkostet. Mhm. Auch um eben zu schauen, schaffen wir das Terroirgebundene? Wie stehen wir? Ganz genau. Auch im Vergleich zu anderen und auch weltweit. Also es wird nach wie vor verkostet, was auch immer da gerade rauskommt auf der ganzen Welt, wenn sie irgendwie geht, sagt der François. Also sehr essentielle Punkte, die er sich ja wirklich mitgenommen hat und integriert hat daheim.
Die auch voll Sinn machen.
Ja, absolut. Und für die du wahrscheinlich trotzdem raus musst. Also ich glaube, solche Punkte einzubinden, hilft es da wahrscheinlich schon, wenn du es einmal irgendwo gesehen hast und nicht nur gehört.
Ja, hören ist halt immer das eine, aber wenn du das einmal selber gemerkt hast, also weil davon reden, dass wir jetzt alles so machen, dass das Terroir möglichst gut rauskommt und bla bla, das wirst du schon mal hören als Winzerin oder Winzer. Aber wenn du selber mal dort stehst und siehst, was für Details da alle wirklich in Betracht gezogen werden und wie hart da dann vielleicht auch, wie in der Burgund halt dann gesagt wird, hey, das ist nicht klar zuordnenbar, was das für ein Boden ist, jetzt das können wir so nicht machen. Mhm. Und das bringen wir auch so vielleicht nicht raus oder sonst was. Ja. Das ist, glaube ich, schon wichtig. Ja?
Absolut. Nach 6 Jahren, wie schon gesagt, relativ lang war er unterwegs, hat es er dann wieder zurück nach Hause verschlagen, wobei verschlagen absichtlich war das. Ne? Ja. Also das war dann so dieser letzte Stopp in den USA, wo er dann gesagt hat, jetzt ist es soweit, jetzt habe ich so ziemlich alles gesehen, was ich irgendwie sehen habe können, jetzt gehe ich wieder heim. 2005 war das dann. Mhm. Also zurück in die Champagne und dort hat er dann am Weingut mitgearbeitet und es nicht direkt übernommen.
Okay.
Auch das stark, weil jetzt hat er dann doch viel Erfahrung, ein ganzes Studium, also er hat schon so ein bisschen Vorteile gegenüber den Brüdern. Ich meine, wie schon gesagt, der Marco hat eh studiert alles, aber sein Papa hat halt wirklich nie irgendwie jetzt diese große Erfahrung draußen in der Welt gehabt und so weiter und trotzdem hat er gesagt, es war wichtig, dass er mitgearbeitet hat einfach. Also, dass er wirklich dabei war und nicht gleich übernommen hat, weil es gibt ja da kann man haben und übernehmen. Ja.
Na klar, weil sie jetzt ganz viele neue Ideen gesammelt haben und jetzt wollen auch. Das ist ja oft auch, glaube ich, das Thema, haben wir ja schon oft gehört, dass quasi dann das so quasi diese Ideen auszerströmen und irgendwo, du brauchst ein Ventil, wo das irgendwo raus muss und dann ist halt oft so, dass es entweder zum Konflikt kommt oder dass halt die Elterngeneration sagt, ui, du kommst da gerade mit so viel Energie, nimm gleich.
Ja, Und das war beides nicht der Fall. Also der François ist gefühlt, ich meine, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich so gut, aber gefühlt ist er ein sehr überlegter Mensch, der sich halt das Ganze dann auch zurechtlegt. Ja. Und genau so dürfte es auch wirklich gewesen sein. Also er hat dann weiter mitgearbeitet mit Papa und den Onkels und hat die Zeit genutzt, so dieses Terroir in Lüth, wo sie sind, wirklich kennenzulernen. Also wirklich kennenzulernen, wie funktioniert dieses Weingut, wie funktionieren die einzelnen Weingärten, viel Fokus darauf, wie funktioniert das Vinifizieren aktuell, was kann man anders machen, was kann man besser machen. Also sehr analytisch. Und das zieht sich gefühlt sehr durch. Die Übernahme von François ist dann wirklich erst 2008 gekommen, wie er 29 war, also knapp 30. Und er hat gesagt, das Timing war optimal. Da hat es dann wirklich passt. Da hat sein Papa dann über 30 Jahre dieses Weingut gehabt und hat das Gefühl gehabt, okay gut, jetzt kann ich langsam übergeben. Das passt jetzt. Und er hat gesagt, an diesen Übergabetag erinnert er sich, als war es gestern gewesen, sein Papa hat ihm nämlich die Schlüssel zum Weingut wirklich übergeben in so einer sehr symbolischen Geste und hat gesagt, I'm always here if you need anything, but this is your project now. Also nimm das, das sind jetzt deine Schlüssel, das sind immer meine Schlüssel. Und für wen der das aufgebaut hat, mit 16, das ist jetzt nicht mehr meins, sondern das gehört jetzt dir. Starker Move. Und er hat sich wirklich sehr stark zurückgenommen, wobei er immer überall dabei war, wo der François gesagt hat, hey Papa, kannst du das machen?
Ja, aber das ist ja Raul cool.
Hat gesagt, ja.
Aber das ist ja cool, wenn er dabei war, wo er gesagt hat, hey, kannst du, und nicht einfach
da,
überall.
Da, wo der François gesagt hat, hey Papa, es war super, wenn wir das und das machen könnten, bitte, ich brauche die Unterstützung genau da und da. Ja, genau das und das gemacht. Und dieses nicht irgendwo reingrätschen wieder und sagen, was machst denn du jetzt?
Ist das gescheit?
Das war kein einziges Mal. Also dieses Vertrauen muss so groß gewesen sein. Das ist ein absoluter Wahnsinn und so, so stark.
Also das ist echt gut.
Ich würde wirklich gern den Raoul persönlich kennenlernen, weil der halt nach einer sehr interessanten Persönlichkeit klingt. Weil wenn du das kannst, wenn du einerseits so schirmen kannst und die dann aber so zurücknehmen kannst, wow.
Wenn du mit 17,5 bei der Bank einen Kredit kriegst und dann mit 50 quasi sagst, so jetzt ist deins, mach einfach und ich bin da, aber kein Stress, mach was du willst, weil es ist dein Projekt und ich pfusche da jetzt nicht rein. Guter Typ.
Yep, indeed. Tja, wir haben ja gesagt, das sind zwei Brüder immer gewesen.
Genau.
Mindestens.
Was ist mit dem Pierre?
Mehr. Der Pierre kommt jetzt dazu, der ist 2013 heimgekommen. Das ist, der ist doch ein Eckerl jünger als der François. Also ich glaube, es sind 5 oder 6 Jahre, ich weiß schon wieder nicht mehr. Vielleicht sogar mehr. Ja. Aber ist ein Eck jünger als der François und hat auch studiert. Und dementsprechend ist er erst später dazugekommen wieder, war dann auch ein bisschen unterwegs selber, hat Weinbau studiert. Also Engineering Viticulture hat der François das Studium genannt und das ist was anderes als das, was er gemacht hat. Also er hat wirklich diesen Winzerstudiengang gemacht und der Pierre hat wirklich Weinbau studiert. Ja. Also wirklich dieses Pflanzen, Reben,
mehr auf der landwirtschaftlichen
Boden,
Seite.
Sehr auf der landwirtschaftlichen Seite, genau. Und das ist die perfekte Ergänzung.
Ja, sicher.
Weil der Pierre, genauso wie der Papa Raoul, wirklich ein Weingartenmensch ist, hundertprozentig. Und die Beobachtungsgabe und dieses Gespür für Pflanzen, das der Pierre hat, ist einfach unglaublich, sagt der François.
Das heißt, er ist mehr unendlich. Der analytische Typ, der dann auch im Keller die Entscheidungen trifft oder so.
Genau.
Und die Weingartenarbeit ist halt mehr Pierre sein Steckenpferd quasi.
François ist im Weinkeller und er macht da gern, also er macht natürlich die Vinifikation und alles.
Ja.
Ich meine, Entscheidungen, die großen, trifft man natürlich gemeinsam. Sie vertrauen sehr hundertprozentig, die zwei. Aber also diesen Business-Part, auch dieses Sales-Export-Thema. Also er ist ja gern unter Leuten, er redet ja gern mit den Leuten drüber, was er so macht. Und der Pierre ist wirklich der Weingartenmensch. Und das ist eine so super Ergänzung, sagt er. Und auch wenn die beiden unterschiedliche Aufgabenfelder haben, oder vielleicht genau deswegen ist halt 100% Vertrauen da, sagt der François. Und das ist super, super wertvoll. Und sie stellen sich selber, also untereinander, niemals in Frage. Das ist ganz, ganz essentiell, wenn sie einmal eine Entscheidung getroffen haben. Also wenn eine Entscheidung gefallen ist und sie sagen, das ist das Ziel,
dann machen wir das
so. Und wenn der eine sagt, das ist am besten, wir machen es so, und der andere sagt, okay, passt, im Keller machen wir es dann so, dann wird das nicht im Nachhinein kritisiert. Hättest du es nicht vielleicht doch ein bisschen anders machen können?
Ja, doch, das passt nicht. Nicht so quasi. Ja, okay.
Genau, weil ganz essentiell, das Ziel ist, wie können wir besser werden? Also das hat sie wirklich eingepackt und mitgenommen und auch auf den Pierre quasi übertragen, so dieses, jedes Jahr, wir bleiben nicht sitzen irgendwo, sondern jedes Jahr schauen wir, dass wir schirmen. Irgendwo geht immer was. Und genau so funktioniert das bei einer. Plus, was der François sagt, sie verstehen sie sehr gut, sie verstehen sie quasi ohne Worte. Das hilft natürlich auch.
Ja, und das geht das glaube ich auch gar nicht.
Genau, das ist so dieses Thema Family Business. Also wenn du in einer Familie bist, du hast schon gemeinsame Wurzeln und das hilft ganz oft auch im Verständnis, was du vielleicht andere Leute erklären musst, was du vielleicht am externen Partner erklären müsstest.
Ja.
Das verstehst du, weil du das gesehen hast, weil du aufgewachsen bist und so weiter.
Genau.
Und die beiden teilen aber trotzdem auch das Verständnis dafür, dass ein Family-Business trotzdem professionell sein muss. Mhm. Und auch das, ganz wichtiger Punkt, weil wenn du mal so ein Geschludert anfängst, ist eh nur der Bruder, ist ja wurscht, dann bringt das alles nichts
und natürlich. Das kann halt schon das Recht, wenn das auch Seiten anfängt, ne?
Einen weiteren großen Vorteil, den die zwei gegenüber vielen anderen Weingütern und auch großen Champagnerhäusern haben natürlich, ist das komplette Fehlen jeder Tradition. Der François hat es so formuliert: We can't simply hide behind 12 generations of winemakers.
Ja.
Sie müssen selber was machen, also machen sie das auch. Mhm. Und sie können nicht sagen, ach, das war immer schon so, deswegen machen wir das jetzt so. Mhm. Und sie auf irgendwas ausruhen, weil es gibt noch nicht so sonderlich viel, auf das man sich ausruhen könnte. Also, die zwei führen heute einen Betrieb mit ungefähr 10 Hektar Rebfläche.
Okay.
Das Allermeiste davon ist, wie schon erwähnt, in der Region Montagne de Reims. 80% davon in Lüth, also das Dorf, wo sie aufgewachsen sind, wo der Papa her ist, wo er auch seine ersten Weingärten gekauft hat. In rund 40 verschiedene Weingärten teilt sie das Ganze auf und das ist relativ normal für diese relativ klar strukturierte Champagne. Mhm. 40 Weingärten, 10 Hektar, das ist schon relativ stückelig.
Ja, heftig,
also du hast wahrscheinlich nicht einmal einen einzigen Weingart da drinnen, der einen einzelnen Hektar hat oder so.
Ja,
und das ist schon arg, gerade wenn du das so umlegst auf Regionen in Österreich,
wo du teilweise
2-3 Hektar Rebfläche hast. Genau. Ja. Manche Sachen hängen auch zusammen, aber es sind ja trotzdem extra Weingärten. Seit knapp 5 Jahren arbeiten sie jetzt auch organisch, also biologisch.
Mhm.
Auch dies war für sie ein sehr logischer Schritt Richtung bessere Qualität.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, von wem das gekommen ist, das habe ich nicht gefragt, ob das jetzt von Pierre oder von François gekommen ist, aber es war für sie wichtig, dass sie das machen. Also sie arbeiten, glaube ich, schon länger so und jetzt sind sie zertifiziert seit 4-5 Jahren.
Ja.
Wie vorher schon erwähnt, ist für François und Pierre einerseits der Terroir-Ausdruck ganz, ganz essentiell. Also die Weine müssen diese Nordseite des Montagne de Reims wirklich transportieren. Das heißt Frische, Salzigkeit, Grip. Ich finde es super, dass du das so beschrieben hast.
Das ist
hast
alles
vorher.
Genau da, ja.
Genau, also wirklich cool Climate Champagner, unter Anführungszeichen.
Ja.
Und dieses kühlere Klima, das sie haben, führt eben auch dazu, dass die Trauben eine besonders intensive Säure kriegen. Vor allem Apfelsäure, sagt er.
Mhm.
Das hilft für eben genau diese Frische. Und die DNA der Champagne generell ist ja Kalk, der in der gesamten Region natürlich die Basis für alles am Boden, die Basis und alles vom Böden bildet. Aber es gibt durchaus Unterschiede von Village zu Village, also von Ort zu Ort.
Mhm.
Lüth hat zum Beispiel einen Top-Layer aus Lehm und Sand und gerade von letzterem absolut nicht wenig.
Okay.
Der François sagt, es sind teils bis zu 52% Sand und das ist gar nicht so häufig. Also das heißt öfter im Vallée de la Marne, wo, wir wissen, es wächst mehr Meunier. Und deswegen haben wir da auch 40% Meunier.
Ah, okay.
Jetzt kennst du das. Und Sand ist für Meunier tatsächlich sehr, sehr sinnvoll, weil du da ein bisschen weniger fetten Meunier rauskriegst, der mit einer feineren Struktur, mit einer mehr Silikaten, also er gesagt, so eine Silicate Texture ist es quasi, daherkommt, statt mit so einer klassischen Breite und sehr viel Würze und sehr viel Wumms quasi.
Also das mache ich mal halt ein bisschen so ein Showstopper, wenn man so will, finde ich. Wenn du halt viel Meunier-Anteil hast und das halt eben nicht ganz so filigran daherkommt, sondern ist halt so... musst ein bisschen arbeiten damit und das ist manchmal halt nicht so geil.
Ja, genau, das kann manchmal ein bisschen fast Bordschatt daherkommen.
Ja.
Und gerade eben diese Sandkombination, die sie haben, sagt der François, ist sehr, sehr hilfreich, wenn du einen schönen, feinen, cool Climate Meunier machen
willst. Sehr spannend.
Ich meine, es ist ja alles cool Climate natürlich, aber ich habe es ganz witzig gefunden, dass er cool Climate
dazu sagt. Dass er das so pusht,
ja, genau. Auf jeden Fall haben sie dadurch auch eine sehr weiche oberste Schicht, sehr wasserdurchlässig. Mhm. Und sie haben, es kommt ein bisschen darauf an, wo du bist, in welchem Weingarten du bist. Mhm. Entweder so nur 15 cm von diesem Top-Layer, also extrem wenig, und teils bis zu 60 cm und dann kommt erst der Kalkstein.
Mhm.
Also es kommt ein bisschen darauf an, auch deswegen ist es sehr bedacht drauf, wie er die jeweiligen Weingärten unterschiedlich angeht in der Vinifikation, weil du hast einfach Unterschiede große.
Ja,
auch wenn sie nicht weit voneinander weg sind, aber es ist einfach so. Ab der Lese, sagt der François, geht es dann darum, das Potenzial der Weingärten zu erhalten, fertig, weiterzutragen.
Ja.
Das muss bei Champagner natürlich eine sehr präzise Angelegenheit sein, wie wir ja wissen. Dementsprechend überlegt sind auch die Schritte, die der François dann im Weinkeller setzt. Nach dem Pressen gibt es 24 Stunden Standzeit. Dann kommen die Weine je nach Jahrgang und auch je nach Weingarten entweder ins Holz, in der Regel sind das so 40% des Gesamtvolumens, das ins Holz kommt, und der Rest kommt in den Stahltank.
Ah, okay.
Genau. Plus natürlich gibt es immer wieder Sonderspielereien, aber das ist so das Gros an Verteilung. Im Holzfass gibt es keine Malo, auch das ist ja relativ wichtig.
Ja.
Generell passiert da nicht sonderlich viel während des Ausbaus im Holz, sagt er. weder abzogen noch in irgendeiner Form umgerührt, mhm. wird in den Holzfässern, sagt der François. Und im Stahltank wird einmal abgezogen, im Normalfall so im Dezember oder Jänner, mhm. wenn sich das Ganze dann ein bisschen gesetzt, ein bisschen gelegt hat. Und dann geht es wieder zurück in den Stahltank. Also Stahltank bleibt dann auch wirklich bleibt Stahltank, drin, ja. genau, ja. bis im April küvetiert wird. Und der François versucht wirklich so viele Weingärten wie möglich einzeln auszubauen, um das Potenzial besser zu beobachten. Mhm. Bei 40 Weingärten ist es nicht so easy ja, natürlich, ja. dass du alles einzeln ausbaust.
Aber auf der anderen Seite auch wieder geil, weil du halt ganz viele Unterschiede hast. Genau. Ne?
Und wenn dann ein Weingarten ganz besonders herausragend ist, wird er eventuell sogar komplett einzeln mhm. ausgebaut, von vorne mhm. bis hinten. Das darf dann den Namen Four Elements, also Quatre Elements, tragen. Mhm. Und erst eine Woche vor der Füllung wird dann spätestens endgültig entschieden, ob quittiert wird oder nicht. Und wenn ja, oh. wie. Also richtig knapp zu, wie eigentlich.
Ja,
bei manchen Sachen, also bei manchen Sachen fällt die Entscheidung natürlich früher. Mhm. Aber manchmal, sagt der François, gibt er den Weinen wirklich bis, also so spät wie möglich Zeit, mhm. um herauszufinden.
Dass quasi wird maximale das Entwicklung machen genau. können, einzeln und erst dann, weil wann er mal die Entscheidung getroffen hat, dann wird es wahrscheinlich nicht mehr umstessen.
Also ja, manchmal schon.
Ja, eher vielleicht schon, aber wenn du es normal angehst und sagst, ja passt, du weißt ja ungefähr, das wird da hingehen, das genau. wird dort hingehen, dann hast du sowas im Kopf und dann wird es das auch ungefähr werden, dann wirst du ja. nicht mehr ganz alles umdrehen.
Aber ich meine, bei vielen Champagnern, so, genau, bei ja. vielen Champagnerhäusern oder bei vielen Champagnerwinzern hast du da ganz oft einfach fast nur Cuvées oder nur Cuvées.
Ja, voll. Eben, und das da, hast du ja ganz selten.
Genau. Dieses, du hast Single Vineyard, Single Vintage, hm. Single Variety teilweise hm. auch. Das ist wirklich was sehr Spezifisches mhm. und das machen sie halt wirklich nur mit diesen vier Elementweinen quasi. Ja, ja. Und davon gibt es tatsächlich mittlerweile ein paar, gibt es aber nicht jedes Jahr und nicht mit jeder Parzelle natürlich. Mhm. Also das sind wirklich nur ganz spezifische Sachen, sehr spannend. Kann auch sein, dass es jetzt ein bisschen mehr wird in nächster Zeit, je nachdem, mhm. wie es läuft halt. Und wie die Jahrgänge sind. Das ist klar, sehr jahrgangsabhängig passt, ja. natürlich, ja.
Na, es klingt schon so, als würde sich das halt wirklich jedes Jahr ja. auch wieder
es wird neu ne, entschieden.
Immer neu überlegen, ist immer so. Verbessern. Das heißt, immer neu entscheiden und schauen, geht's nicht.
Genau.
Das finde ich ist eh die beste Methode. Warum soll ich mich festlegen darauf, dass ich im nächsten Jahr das so und so mache, wenn ich noch nicht einmal weiß, wie das Jahr, also was mir das Jahr gibt.
So ist es und so sagt es der François. Hm. Der Invitation, den du hier im Glas hast, ist, wie schon vorher erwähnt, die Visitenkarte des Weinguts. Mhm. Und deswegen hat der François auch gesagt, nimm's den.
Ja.
Der ist cool. Und der gibt einen
recht
guten Überblick.
Recht hat er, ja.
Ich habe gesagt, nehme ich gerne. Er ist zwar grundsätzlich non-vintage, aber so einfach ist es bei Urefrère natürlich nicht. Er basiert auf dem Jahr 2019, also rund 65% mhm. der Trauben sind aus dem Jahr 2019. Mhm. Und die restlichen 35%, auch die Zusammensetzung ist nicht jedes Jahr gleich, sind Solera. Mhm, also das 35% Solera da drinnen, den gibt es schon seit Ewigkeiten Solera, ja. sehr smart, angesetzt schon von Papa Raoul und seinen Brüdern. Und der Großteil der Weine stammt aus Stahltanks, wird, wie schon erwähnt, im April küvetiert, jedes Jahr neu, weil jedes Jahr ist anders.
Ja.
Also du hast eigentlich einen Non-Vintage-Wein, der aber dann trotzdem irgendwie ein Vintage-Wein ist. Also das heißt, der ist nicht jedes Jahr gleich.
Ja.
Und gerade dieser 2019er ist Bipi-Fein, meiner Meinung nach, wird dann mit rund 3 bis 4 Gramm Dosage, in dem Fall sind es 4 Gramm Dosage, versetzt. Extra Brüt only ist die Devise bei Urefrère. Ja. Also wir machen keine Brütgeschichten und so weiter und so fort. Aber auch keine Brütnatur. Mhm. Also so ein bisschen Dosage tut einem gut, sagt er.
Ja.
Und dann bleibt das Ding 3 Jahre in der Flasche, bevor es in den Verkauf kommt. In unserem Fall Frühling 2023. Kennengelernt habe ich die Champagner von Urefrère ja am Wachauer Weinfrühling.
Ah.
Mhm. Am Hof von Weingut Knoll, die sind direkt neben Weinschach gestanden.
Ah, so löst sich für mich auch nochmal diese Geschichte ja. auf, weil die kenne ich natürlich, die hast du mir irgendwann schon mal erzählt, aber halt nie gesagt, wer es war, sondern gesagt, das werden wir schon irgendwann einmal sehen.
Tja,
sehr gut.
There it is. Ich mir dachte, vielleicht erinnerst du dich tatsächlich noch dran.
Ja, ja, klar.
Also ich bin da wirklich gestanden und habe die vergossen und mir gedacht, damn, das ist schon richtig gut, da der ganze Spaß. Also sie haben einen Solera im Programm, den Memoir, der ist auch wunderschön. Mhm. Für die vielleicht ein bisschen zu oxidativ, das kann halt sein. Deswegen haben wir gedacht, ich nehme da lieber den ganz freshen mit dem Doktor sicher.
Ja.
Aber meiner Meinung nach Memoir ist auch sehr, sehr gut. Wer die Weine online bestellen will, kann das via Champagne Characters tun.
Ja, sehr gut.
Unser Winzer-Champagner-Händler des Vertrauens, Kostenpunkt 47 Euro. Wir sind also im Einstieg und Anführungszeichen.
Sehr gut, ja.
Sehr,
ja.
sehr fair, meiner Meinung nach. Wenn der Einstieg so ausschaut, dann sind wir alle glücklich.
Ja, ja.
So, deine Bewertung bitte.
Ja, ich bin irgendwo bei einer 9,5, 9,6. Das ist,
ehrlich, und das
finde ich, wirklich, wirklich gut.
Ja, also, ja,
mega.
Macht mich sehr, sehr glücklich.
Ja, voll. Und das hat, also das ist wieder sowas, was halt diese Leichtigkeit, Eleganz und trotzdem Tiefe und Komplexität vereint. Genau das will ich trinken. Das kannst zum Start wem hinstellen, das kannst immer wem hinstellen, das kannst da zum Gericht dazu stellen. Das deckt das schon alles ab.
Absolut.
Ist echt schön gemacht.
Und wie der François das auch so schön formuliert, das ist wirklich eine Einladung, das Weingut besser kennenzulernen und mehr davon zu trinken.
Ich werde es annehmen. Weil
sehr gut.
Das muss man sich nochmal genauer anschauen, auf jeden Fall. Voll cool. Also Glas ist leer, was soll ich sagen.
Yep.
Geil.
Wunderbar. Weiter geht's bei Urefrère im Prinzip wie gehabt. Jedes Jahr besser werden, lautet die Devise. Jedes Jahr wird ein bisschen was gespült. Die drei Kids von François sind jetzt zwar schon fest im Weingarten unterwegs, aber natürlich nur viel zu klar, um sie jetzt ernsthaft mit dem Thema Winzerhandwerk zu beschäftigen. Also der François und der Pierre machen das jetzt nur eine ganze Zeit lang. Einfach gemeinsam aber weiter. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, es sind drei Buben, die er hat. Also.
Ah ja.
busy natürlich von vorne bis hinten jeden Tag.
Ich würde sagen, mal aufpassen, wenn die so 16 werden, würde ich mal schauen. Also,
lieber mal vorsichtig sein, genau.
Weiß nicht, was da genetisch überbleibt, aber also nicht, dass sie auf einmal zur Bank rennen.
Genau. Vielleicht vorher reden mit den Leuten in Lüth.
Ja, ja.
Schaut, wenn die Buben kommen, kommt vorher zu mir, bitte. Ja.
Wobei, ich glaube, heutzutage, das wird eh nichts mehr werden mit dem Kredit
auch,
mit 17,5 oder was.
Ein bisschen strenger ist möglicherweise jetzt.
Hoffentlich.
Vielleicht nur ganz spannender kleines Detail, über das ich auch mit dem François gesprochen habe, und zwar das Thema Coteaux Champenoises, also die Stillweine aus der Champagne. Es war ganz lustig. Mich interessiert es immer, wie die Leute dazu stehen, weil manche sagen, wow, so amazing, so cool.
Ja, ja. Und manche sagen, Blödsinn.
Genau. Und der François hat bis vor kurzem gesagt, Blödsinn.
Ja.
Also der hat wirklich die Produktion von Stillwein am Weingut auch eingestellt, wie er übernommen hat, weil er gesagt hat, machen wir nicht mehr.
Okay, das heißt, sie haben das vorher schon irgendwie so ein bisschen halt gemacht.
Ja, genau. Also er hat gesagt, die Stilistik hat ihm einfach nicht gefallen, wie sie das gemacht haben. Zu leicht, nicht präzise genug, nicht konstant genug.
Ja.
Jedes Jahr ein bisschen anders und nicht im guten Sinne.
Ja.
Also, weg damit. Mit 2022 haben sie dann aber wieder angefangen damit, er und der Pierre. Allerdings mit einer Intention, also mit wirklich einer Bestimmung, das muss jetzt Stillwein werden und das ist nicht irgendwie so ein Upsi-Daisy, es geht sich Stillwein aus, sondern das ist Absicht und das hat früher geführt, hat er gesagt.
Ja.
Gemeinsam haben sie einen Weingarten ausgewählt, ganz spezifisch, nur dafür. Und haben den auch von Beginn des Jahres an, komplett spezifisch bearbeitet. Also anders, als sie das machen für ihre Schaumweine, haben sie das wirklich für Stillweinproduktion. Also du hast zum Beispiel mehr Ertragsreduktion und so weiter dafür. Und da wird also nicht mit irgendwelchen Schaumweintrauben gearbeitet, die halt, ein bisschen reif waren.
Ja, genau.
Dementsprechend bleiben wir da mal gespannt. Es wird ein Meunier. Und sie kennen Meunier, dementsprechend mal schauen. Der wird nächste Woche gefüllt. Auch deswegen sind wir drauf gekommen. Also jetzt sind sie gerade recht busy mit dem Thema Füllen und so weiter und so fort. Plus natürlich the Pruning, also alles abzwicken, was abzwickert. Das ist jetzt gerade so ein bisschen, was sie machen. Tja, und ich bin schon gespannt. Also mal schauen, vielleicht kriegt Champagne Characters auch eine Flasche oder zwei von dem Stillwein. Den würde ich nämlich wirklich ganz gerne probieren.
Ja, spannend.
Weil wenn das wer mit Intention machen kann, meiner Meinung nach, dann ist es durchaus der François. Also we will see. Mal schauen, vielleicht wird das der erste Coteaux Champenoises, der wirklich spannend ist.
Ja, könnte sein. Ich meine, böse Zungen würden natürlich sagen, er hat einfach gemerkt, dass das jetzt halt wieder voll boomt gerade.
Ja, aber ich glaube, dass es gescheit macht, wenn er es schon macht.
Nein, das glaube ich auch, das glaube ich auch. Aber ja, ich bin immer noch nicht sold bei
ja, nicht, aber ich warte noch immer drauf, dass irgendwas kommt, wo ich sage, so, das zahlt sich jetzt aus.
Richtig, es ist halt, es sind ja eh Sachen dabei, wo du sagst, das ist richtig gut, nur.
But it's so expensive.
Genau, das geht sich halt mit dem Price-Tag nie aus, dass ich sage, also. Da investiere ich halt dann die 80 Euro oder was auch immer das meistens mindestens kostet, lieber in die gute Flasche Schaumwein, was halt wirklich eher ein Ding ist und nicht in den Stillwein, den sie halt jetzt auch machen. Weil meistens ist halt wirklich dieses, haben wir jetzt auch, weil verkauft sie ganz gut.
Ja.
Aber ja, es klingt zumindest so, als war da eine klare Idee dahinter.
Genau.
Ob es jetzt ein bisschen dem Markt folgend ist oder nicht, sei dahingestellt.
Ja, macht ja Sinn.
Ist auch vollkommen okay. Wenn du ein geiles Ding machst, passt, mach. Bin gespannt, was es kostet und ob es geil ist, ganz einfach.
So ist es.
Aber Sorgen mache ich mir relativ wenig, wenn ich das da koste.
Ja.
Weil sehr, sehr schön. Ja, vielen Dank. Sehr schöne Folge.
Ja,
endlich wieder Champagner. Gefreut mich. Danke euch fürs Zuhören. Wir freuen uns immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gern an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Aufpassen, wie immer, Weintipps nicht an uns beide senden. Sonst ist ja keine Überraschung mehr. Ihr könnt uns gerne folgen auf Spotify und Apple Podcasts. Wir freuen uns auch immer sehr über Bewertungen oder auch über Kommentare dort, wo man kommentieren kann. Auch das bringt uns immer sehr zum Schmunzeln und freut uns, wenn da ein paar nette Sätze stehen. Das ist immer geil. Auf Instagram findet ihr uns auch unter @weinfuerwein dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch ja immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.